SRF 1.
Uhr Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Wie gefährlich oder wie wirksam sind gewisse Medikamente? Die Schweiz weiß nicht, was die EU weiß, denn die will bei der Heilmittelkontrolle nicht zusammenarbeiten. Die Schweiz im Zweiten Weltkrieg, Bundesrätin Sommaruga, erinnert an die dunklen Kapitel. Mit Spionagesoftware einen faulen Mitarbeiter überwachen, das geht zu weit, sagt das Bundesgericht. Fertig Frieden, der neue Ministerpräsident Japans möchte die Friedensverpflichtung aus der Verfassung streichen.
Abe gießt im Moment damit Öl ins Feuer und das kann wirklich sehr, sehr gefährlich werden,
sagt unser Korrespondent. Im Dunkeln auf einem Hausdach berichten, wie Frauen ihre Kinder verkaufen wollen. Eindrücke aus Mali von unserem Afrika-Korrespondenten um 1 im Tagesgespräch. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
Bei der Zulassung und der Überwachung von Medikamenten gibt es keinen weiteren Informationsaustausch zwischen der Schweiz und der EU. Die Verhandlungen über eine entsprechende Vereinbarung mit der Europäischen Arzneimittelagentur seien gescheitert. Das bestätigte der Direktor des Schweizerischen Heilmittelinstituts Swissmedic, Jürg Schnetzer, gegenüber Radio SRF. Das Ziel einer gemeinsamen Vereinbarung wäre gewesen, dass etwa Zulassungsverfahren für Medikamente beschleunigt worden wären. Arbeitgeber dürfen am Computer ihrer Angestellten nicht heimlich Überwachungssoftware installieren. Auch nicht, wenn es klar den Verdacht gibt, dass Mitarbeiter während der Arbeitszeit zu privaten Zwecken surfen und mailen. Das Bundesgericht hat deshalb die fristlose Kündigung eines Kadermitarbeiters im Zivilschutz aufgehoben. Dem Mann war über Spionagesoftware nachgewiesen worden, dass er seinen Computer stundenlang benutzte für Dinge, die nichts mit seinem Job zu tun hatten. Die Überwachung sei unverhältnismäßig, die Beweise deshalb ungültig, urteilt das Bundesgericht. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis hat einen neuen Bericht vorgelegt zum Busunglück in Sieders vor 10 Monaten. In weiteren Untersuchungen habe sich bestätigt, dass der Buschauffeur die Geschwindigkeitsvorgabe eingehalten habe. Und eine Auswertung seines Handys zeigte, dass er es kurz vor dem Unfall mit 28 Toten nicht gebrauchte. Für die Schlussverfügung der Staatsanwaltschaft fehlen nun noch 2 Gutachten. Eines über mögliche Herzprobleme des Chauffeurs und eines über die Einnahme von Medikamenten und mögliche Auswirkungen auf das Fahrverhalten. Der Schweizerische Baumeisterverband spricht sich gegen das neue Raumplanungsgesetz aus. Es schränke den Handlungsspielraum der Kantone und Gemeinden massiv ein. Weiter stören sich die Baumeister daran, dass es eine Pflicht geben soll, bei zu grossen Baulandreserven Rückzonungen vorzunehmen. Abgestimmt wird am 3. März. In Griechenland hat ein weiterer Streik begonnen. Diesmal ist es vor allem das Personal aus dem Gesundheitswesen, das die Arbeit niedergelegt hat. Die griechischen Ärzte in den Spitälern wollen während 24 Stunden nur Notfälle behandeln. Sie protestieren so gegen die Kürzung ihrer Löhne. Auch im öffentlichen Verkehr wird wieder gestreikt. Busse, Trams und Züge in der Hauptstadt Athen fahren kaum und die Fähren bleiben größtenteils in den Häfen. Die Deutsche Bank ist im 4. Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Die größte Bank Deutschlands meldet einen Verlust von fast 2,2 Milliarden Euro. Verantwortlich seien der Konzernumbau und offene Rechtsstreitigkeiten rund um den Libor-Skandal, meldet die Deutsche Bank. Der neue japanische Ministerpräsident Shinzo Abe will die Verfassung in seinem Land grundlegend ändern. Unter anderem möchte Abe einen Verfassungsartikel streichen lassen. Dieser verpflichtet Japan zu einer friedlichen und pazifistischen Rolle in der Weltpolitik. Kriegerische Aktivitäten und der Unterhalt von Streitkräften sind in Japan bislang verboten. Das Recht auf Selbstverteidigung erlaubt es dem Land dennoch, eine Armee zu haben. Dass Israel offenbar einen Luftangriff über Syrien flog, hat massive Kritik ausgelöst. Die libanesische Hisbollah sprach von barbarischer Aggression. Russlands Regierung zeigte sich besorgt. Wenn die Information bestätigt würde, wäre es ein Verstoß gegen die UNO-Charta. Auch die Arabische Liga verurteilte den angeblichen Angriff. Amerikanische Medien hatten berichtet, israelische Kampfflugzeuge hätten einen Konvoi bombardiert, der mit Flugabwehrwaffen auf dem Weg zur Hisbollah-Miliz in Libanon gewesen sei. Beamte der US-Regierung hätten dies bestätigt.
12.36 Uhr gleich mehr zur einsamen Schweiz bei der Heilmittelkontrolle und zu Simonetta Sommarugas Sicht auf die Schweiz und den Holocaust. Dann nicht irgendwo im Ghett in den Bergen, sondern direkt vor der Stadt. Bremgarten bekommt vom Bund ein Zentrum für Asylsuchende diktiert. Jetzt rumort's.
Ich möchte eigentlich ein geschlossenes Camp, der Dunger, wo sie einfach wirklich nur geführt rauskommen. Ihr müsst die Masse sehen, 150. Wenn alle losgehen, das ist unkontrollierbar.
Ein Stimmungsbild. Surfen statt Schuften am Arbeitsplatz. Warum der Arbeitgeber trotzdem kein Überwachungsprogramm installieren darf. Säbelrasseln in Japan. Warum der neue Ministerpräsident abfahren will mit dem Verfassungsversprechen, für alle Ewigkeit friedlich zu bleiben. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.362 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 23,51 gehandelt und der Dollar zu 91,17. Das Wetter. Im Norden ziehen im Lauf des Nachmittags aus Nordwesten dichtere Wolken auf und gegen Abend setzt örtlich Regen ein. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad, dazu ist es weiterhin windig. Im Süden bleibt es sonnig und es wird bis 14 Grad mild. Morgen Freitag ist es im Norden meist stark bewölkt und es fällt häufig Regen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1200 und 1700 Metern. Mit starkem bis stürmischem Westwind gibt es 7 Grad. Im Süden ist es teils sonnig. Am Samstag ist es im Norden wechselhaft mit Schnee bis auf 400 Meter. Am Sonntag schneit es nur noch im Osten, aus Westen gibt es sonnige Abschnitte bei 2 Grad. Im Süden ist es am Samstag wechselnd bewölkt, am Sonntag scheint mit Nordföhn die Sonne bei 12 Grad.
Wie wichtig es ist, auf europäischer Ebene Informationen über Arzneimittel auszutauschen, zeigt die aktuelle Kontroverse darüber, wie gefährlich bestimmte Antibabypillen wie Dian 35 sind. Oder die Gefahr von Grippeepidemien, die jederzeit ausbrechen können. Der Bundesrat hat deshalb vor 3 Jahren entschieden, er wolle eine Vereinbarung mit der EU abschließen über den Austausch von Informationen im Heilmittelbereich. Doch nun ist eine solche Vereinbarung gescheitert. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die französische Arzneimittelbehörde hat gestern durchgegriffen. Ein Medikament gegen Akne, das häufig als Antibabypille verschrieben wird, wird in unserem Nachbarland aus dem Verkehr gezogen, nachdem 4 Todesfälle mit dem Präparat in Verbindung gebracht werden. Der aktuelle Fall zeigt, wie wichtig der Austausch über Arzneimittelinformationen unter Behörden verschiedener Länder sein kann. Höchste Priorität habe der Abschluss einer Vereinbarung der Schweiz mit der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, erklärte der damalige Gesundheitsminister Didier Burkhalter schon Ende November 2009 an einer Medienkonferenz. Der Bundesrat habe dem schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic ein Mandat erteilt, um mit der EMA verhandeln zu können, sagte Burkhalter damals.
Nous estimons en effet que ces chances sont plutôt bonnes actuellement.
Die Chancen, jetzt eine Vereinbarung abschließen zu können, seien gut, sagte Bundesrat Burkhalter. Und Swissmedic-Direktor Jörg Schnetzer betonte die Vorteile einer Einigung mit Europa.
Die Vereinbarung wird uns die Möglichkeit geben, vertrauliche Daten auszutauschen. Das ist sowohl im Rahmen der Zulassung als auch der Marktüberwachung von Arzneimitteln von grosser Bedeutung für die Schweiz.
Denn Zulassungsverfahren könnten so beschleunigt werden. Nun, 3 Jahre später, ist die Zuversicht der Ernüchterung gewichen. Zwar hat Swissmedic im Februar vor 3 Jahren eine dringliche Vereinbarung mit der EMA abschließen können, die sich auf den Informationsaustausch im Zusammenhang mit der Schweinegrippe H1N1 beschränkt. Sie ist 2-mal um ein weiteres Jahr verlängert worden. Doch in wenigen Tagen, am 10. Februar, läuft sie nun definitiv aus, wie Swissmedic-Direktor Jörg Schnetzer bestätigt.
Die kann man nicht mehr verlängern. Die Vereinbarung war speziell auf H1N1 ausgerichtet und hat von daher an Aktualität verloren.
Und auch die weitergehende Vereinbarung über den Informationsaustausch mit der Europäischen Arzneimittelagentur sei gescheitert. Die EU-Kommission habe Verhandlungen mit der Schweiz abgelehnt, erklärt der Swissmedic-Direktor. Da sei die hohe Politik dafür verantwortlich.
Auf der politischen Agenda gibt es andere Prioritäten.
Damit aber gäbe es weiterhin keine Basis für einen Austausch mit der EMA im Bereich Zulassung und Marktüberwachung von Arzneimitteln. Bei der laufenden Diskussion über die Gefährlichkeit der Antibabypille zum Beispiel sei dies ein Nachteil, weil man nicht an vertrauliche Informationen herankomme. Oder auch beim Ausbrechen einer weltweiten Grippeepidemie, einer sogenannten Pandemie, könnte Swissmedic ohne die Vereinbarung ins Hintertreffen geraten.
Beim Höhepunkt der Pandemie wäre natürlich ein unkomplizierter direkter Austausch mit der EMA in London natürlich schon vom Vorteil.
Um den Anschluss nicht ganz zu verlieren, habe Swissmedic inzwischen mit Heilmittelbehörden einzelner EU-Staaten Vereinbarungen abgeschlossen, sagt Jürg Schnetzer, so mit dem deutschen Paul-Ehrlich-Institut, das auf Viren spezialisiert sei, oder mit dem Irish Medicines Board. Bedauerlich findet diese Entwicklung der Verband der pharmazeutischen Firmen in der Schweiz, Interpharma. Generalsekretär Thomas Kurni kritisiert die Schweizer Behörden.
Ganz ehrlich glaube ich, dass man das verschlafen hat. Indem man erst vor 3 Jahren ein Verhandlungsmandat erteilt hat, vor 10 Jahren wäre das wahrscheinlich noch sehr leicht möglich gewesen. Es ist schade, aber es ist auch schade für die EU, weil die Schweizer Behörde ist auch eine der weltweit führenden Behörden.
Im Arzneimittelbereich bleibt die Schweiz also weiterhin ein weißer Fleck auf der europäischen Landkarte.
Philipp Burkhardt. Seinen Bericht finden Sie auch im Internet srf.ch/rendezvous. Auch das, was jetzt alles noch kommt, finden Sie etwa ab 13:30 dort. Zum Beispiel dieses Thema. Das gab zu reden. In seiner Botschaft zum Holocaust-Gedenktag am Sonntag hat der Bundespräsident Ueli Maurer die dunkle Seite der Schweizer Flüchtlingspolitik ausgelassen. Heute, an einer öffentlichen Veranstaltung in Bern, hat Bundesrätin Simonetta Sommaruga dazu einen Gegenpunkt gesetzt. Pascal Krauthammer.
Was Bundespräsident Ueli Maurer am Holocaust-Gedenktag in einer Botschaft geschrieben hat, ist keineswegs falsch. Die Schweiz war während des Zweiten Weltkrieges für viele Verfolgte und Bedrohte eine rettende Insel. Doch es fehlen die Worte über all diejenigen Jüdinnen und Juden, denen die Schweiz keinen Schutz gewährte. Was vom Bundespräsidenten entweder bewusst verdrängt, als unpassend empfunden oder vielleicht schlicht vergessen wurde, Bundesrätin Simonetta Sommaruga lässt es so nicht stehen. Heute am Asylsymposium in Bern stellt sie in einer Rede Folgendes klar.
Menschen wurden im Zweiten Weltkrieg an unserer Landesgrenze abgewiesen und somit in den sicheren Tod zurückgeschickt. Der Bundesrat hat sich in den 90er Jahren offiziell dafür entschuldigt, im Wissen darum, dass solches Versagen letztlich unentschuldbar ist.
Diese Worte 4 Tage nach dem offiziellen Holocaust-Gedenktag sind bedeutend, nicht nur für die Juden in der Schweiz, die Mauers Geschichtsbild als unvollständig kritisiert hatten. Die Geschichtsklärung, wie sie mit der Bergier-Kommission stattgefunden hatte, das Wissen um die Konsequenzen der Flüchtlingspolitik der Schweiz während des Zweiten Weltkrieges, sollte eine Chance sein für die ganze Schweiz. Man kann sich erinnern an die Schwächen, Irrtümer und Versäumnisse, ohne all die zu vergessen, die in der dunkelsten Zeit mutig und menschlich blieben.
Wenn es eine Gemeinde darauf ankommen ließ, konnte sie ein Asylzentrum verhindern. Das hat Bettwil im Aargau bewiesen. Mit dem neuen dringlichen Asylrecht aber haben Gemeinden und Kantone faktisch keine Einsprachemöglichkeiten mehr. Der Bund darf Armeeanlagen 3 Jahre lang als Asylzentren nutzen. Die ersten Zentren sind geplant, die meisten in den Bergen, fernab der Zivilisation. Doch nicht nur. Auch im aargauischen Bremgarten soll ein Zentrum entstehen für 150 Asylsuchende. Bremgarten wehrt sich, hat aber nichts zu sagen. Dominik Meyer hat das Städtchen besucht.
Es ist schön in Bremgarten, hier in der Altstadt hoch über der Reuss. Ueli Christen, der Präsident der SVP-Ortspartei, zeigt auf den Spittelturm, die Barockhäuser und er schwärmt.
Alles ist schön. Der Bremgarten ist schön gelegen, gut geführt und hat noch einen Zusammenhang, wie selten eine Stadt hat.
Das Städtchen mit gut 6.500 Einwohnern sträubt sich gegen das für Mai geplante Asylzentrum im Truppenlager auf dem Militärgelände. Christen, der pensionierte Armeeinstruktor, zeigt Richtung Norden.
Davor sieht man quer, das ist der Waffenplatz. Und dort hinter dem Wäldchen wäre das Truppenlager, sieht man es ganz schwach.
Das Truppenlager vor den Toren der Stadt ist ein quadratischer Block aus Beton. Innen perfekt eingerichtet mit Küche, Schlafsälen, Unterhaltungsmöglichkeiten, außen wie eine Festung. Die SVP, die stärkste Partei in Bremgarten, will, dass die Asylsuchenden dort abgeschottet werden.
Ich werde eigentlich ein geschlossenes Camp, wo sie einfach wirklich nur geführt rauskommen. Nicht einfach ein zu massenhafter Ausgang. Ihr müsst Massen sehen, 150. Wenn alle losgehen, das ist unkontrollierbar.
Nicht nur der SVP-Mann spricht so. Auch die Stadtregierung aus FDP, BDP und CVP möchte die Bewegungsfreiheit der Asylsuchenden einschränken. Entscheiden aber wird der Bund. Und der freisinnige Stadtamann Raimund Tellenbach fühlt sich bevormundet.
Man fühlt sich einfach so, wenn man einem etwas vor die Nase setzt und sagt, du musst jetzt mit dem leben. Wer hat schon gerne 150 Asylsuchende vor der Tür, wo man befürchten muss, dass sie Städtlinien werden kommen.
Letzte Woche hat die Stadt ihre Wünsche angemeldet beim Bund. Asylsuchende sollen sich den Schulhäusern nicht nähern dürfen, weil sie mit Drogen handeln könnten. Die Stadt macht zudem klar, dass es an den Schulen keinen Platz gäbe für allfällige Kinder von Asylsuchenden.
Wir haben keine ausgebildeten Lehrer, die da Fremdsprachenunterricht geben könnten. Und sie dann nachher in eine Klasse zu integrieren, wenn sie noch gar noch nicht reden können. Dazu haben wir eine Kapazität im Moment nicht.
Kein Platz also in den Schulen, sagt der Stadtamann. Und während der grossen Märkte soll kein Asylsuchender einen Fuß in die Altstadt setzen dürfen.
Ostern und Pfingsten haben wir im März in unserer malerischen Altstadt. Es zieht immer sehr viele Leute an und möchten diesen Leuten doch anbieten, dass sie den März ungestört geniessen können.
Asylsuchende stören an sich?
Wenn sie gehen, Taschen rausräumen, ja. Wenn sie gehen, Leute anpöbeln, ja. Das möchten wir möglichst vermeiden.
Noch ist nicht klar, wer nach Bremgarten kommen soll. Der Stadtamann aber erwartet Männer, die kaum Chancen auf Asyl haben.
Ja, junge Männer, die da versuchen, das Glück zu machen, Geld zu machen, verdienen. Ganz klar.
Angst geht um. Im Herbst, im Wahlkampf für den Grossen Rat, hängte die SVP Bremgarten Plakate auf. Ein schwarzer Mann, dazu der Text, Zitat, Asylmissbrauch, Sie sehen schwarz für den Aargau, nach Hause schaffen, Ausrufezeichen, Zitat Ende. Diese Kampagne dürfte das Klima beeinflussen. Der Stadtamann sagt lakonisch,
es ist immer einfacher, Angst zu machen. Das tun so einige Plakate natürlich schon gut machen.
Ein Leserbriefschreiber, der sich vor wenigen Tagen für das Asylzentrum aussprach, wurde anonym mit üblen Beschimpfungen eingedeckt. Auch Beat Keller schrieb einen Leserbrief und warb um Verständnis für das Asylzentrum. Keller war früher Präsident der SP Bremgarten. Ihm gefällt die Grundstimmung im Städtchen nicht.
Es sind Leute, die Angst haben, dass man ihnen etwas wegnimmt, die möglicherweise die Erfahrung gemacht haben, dass sie bestohlen worden sind oder so. Je besser es einer Gesellschaft geht, je mehr hat sie Angst, dass sie etwas verlieren kann.
Er teile manche Bedenken, sagt Keller. Trotzdem dürfe man die Asylsuchenden nicht einfach abstempeln und ausgrenzen.
Häufig von diesen Leuten sind unter Lebensgefahr. Irgendwie, wie wir alle ja wissen, über das Mittelmeer kommen, häufig vertrinken und dann einfach alle die als Kriminelle abstufen, finde ich nicht richtig. Ich wünsche mir, dass die Leute auf ihrer Suche nach besseren Lebensumständen menschlich behandelt werden, auch wenn die jetzt so in eine Sackgasse reingelaufen sind und ihre Träume da nicht erfüllt werden können.
Doch in Bremgarten dominiert die Angst und die Stadt ruft nach Rayonverboten.
Es ist nicht herzlos, es ist vorsichtig,
sagt der Stadtamann. Die Bremgartner warten ab, ob der Bund ihre Forderungen erfüllt und wie das Zusammenleben funktionieren wird mit den Menschen, die sie am liebsten gar nicht bei sich hätten.
Vielleicht arbeiten Sie ja auch am Computer im Büro und was Sie dort alles so genau tun, das lässt sich genau überwachen. Die nötigen Programme kann sich jeder Arbeitgeber kinderleicht beschaffen. Aber wie weit darf die Überwachung gehen? In einem Leiturteil setzt das Bundesgericht der Kontrolle Grenzen. Sascha Buchbinder.
Die Leistung war völlig in Ordnung. Der heute 53-jährige Zivilschutzmitarbeiter tat zuverlässig seine Arbeit. Aufgefallen ist im Gegenteil die zu intensive Aktivität, der übermäßige Datenverkehr, der den Server des Zivilschutzes in Bellinzona verstopfte. 2009 entschied deshalb der Zivilschutz, eine Spionagesoftware einzusetzen. Resultat? Ein Mitarbeiter nutzte den Computer meist privat. 22% seiner gesamten Arbeitszeit vertrödelte er mit privaten E-Mails, mit Internetspielen oder Pornos. Er organisierte seine Ferien und widmete sich seinem Mandat als Lokalpolitiker. Alles wurde lückenlos dokumentiert von einem handelsüblichen Programm, erhältlich für knapp 100 Franken. Das Programm speicherte regelmäßig Fotos des Bildschirms. Resultat war ein 700-seitiger Bericht, der die Zweckentfremdung des Zivilschutzcomputers lückenlos dokumentierte. Es folgte ein Disziplinarverfahren und die Kündigung, fristlos, nach 24 Dienstjahren. Doch nun hebt das Bundesgericht diese Kündigung auf. Die lückenlose Überwachung sei völlig unverhältnismäßig, die so zustande gekommene Dokumentation widerrechtlich und deshalb nicht verwertbar. Entsprechend fehlt dem Zivilschutz nun der Beweis für die Verfehlungen seines Mitarbeiters und damit die Grundlage für eine sofortige Kündigung. In ihren grundsätzlichen Überlegungen verweisen die Richter auf die Arbeit des eidgenössischen Datenschutzbeauftragten, der einen Leitfaden für die Überwachung am Arbeitsplatz herausgegeben hat. Eliane Schmid, Sprecherin des Datenschützers, erklärt die Grundsätze.
Also wichtig ist mal, dass der Arbeitgeber von Anfang an klar macht in einem Nutzungsreglement, was den Arbeitnehmern an privater Nutzung der Infrastruktur überhaupt erlaubt ist.
Problemlos ist die Sperrung von Webseiten, die für die Arbeit nicht nötig sind. Ebenso die statistische Auswertung der Nutzung durch alle Mitarbeiter. Erst danach darf der Arbeitgeber
personenbezogen überwachen lassen, aber ein Missbrauch muss vorliegen, also er muss konkret festgestellt haben, dass zum Beispiel eben das Nutzungsreglement nicht eingehalten wird. Und er muss, bevor er personenbezogen auswertet oder überwacht, die Mitarbeiter vorher informieren.
Erlaubt ist dann die Dokumentation der Nutzung, also wann, an wen E-Mails verschickt werden. Verboten bleibt das Mitlesen der Mail selbst.
Acht vor eins, Sie hören Rendezvous. Will Japan Krieg? Das fragt man sich, wenn man die neueste Ankündigung des frisch gewählten Regierungschefs Shinzo Abe hört. Er will einen Verfassungsartikel streichen lassen, der Japan zu einer friedlichen, pazifistischen Rolle in der Weltpolitik verpflichtet. Diese Verpflichtung hat Japan seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der Verfassung, damals auch unter starkem Einfluss der USA. Warum will der japanische Regierungschef diese Friedenspflicht loswerden, fragte ich unseren Ostasien-Korrespondenten Urs Morf.
Nun, wirklich Krieg will er nicht, aber man muss sehen, also Abe ist ein ziemlich radikaler Nationalist. Und weil aus seiner Sicht in Ostasien das Machtgefüge ins Wanken gekommen ist mit dem Aufstieg, mit dem Erstarken von China, will er Japan neu positionieren. Er will, dass das Land aus dem Schatten der Schutzmacht der USA herauskommt und er will es letztlich tendenziell militärisch eigenständig machen.
Japan hat ja bereits eine Armee, eine Verteidigungsarmee. Was würde denn konkret ändern?
Nun, bisher heißen diese Selbstverteidigungskräfte, also diese Streitkräfte, das ist ein Wortspiel, wenn man so will, weil es ist eine der stärksten und schlagfertigsten Streitkräfte der Welt mit etwa 250.000 Soldaten unter Waffen, mit Marine, mit Luftwaffe, mit einem Heer. Aber das soll neu benannt werden und gleichzeitig soll eben der zweite Teil dieses Verfassungsartikels geändert werden, in dem Japan auf ewige Zeiten auf das Recht zur Kriegsführung verzichtet. Auch das soll eben wegkommen.
Das tönt gefährlich, wenn man sich vor Augen hält, dass Japan ja mit China um Inseln streitet.
Das ist genau der wichtigste Punkt am Ganzen. Also dieser Verfassungsänderungsversuch, der kommt genau zu dem Zeitpunkt, in dem Japan in einem bereits sehr brenzligen Konflikt mit China verwickelt ist, mit dem Land, das es im Zweiten Weltkrieg besetzt hatte und wo es furchtbare Kriegsgräuel angerichtet hatte. Es gibt einen Zweitinselstreit mit Korea, der ebenfalls ziemlich brenzlig ist, aber nicht ganz so brenzlig wie in China. Und da muss man schon sagen, also Abe gießt im Moment damit einfach Öl ins Feuer. Und das kann wirklich sehr, sehr gefährlich werden.
Nun kann der japanische Regierungschef die Verfassung ja nicht eigenmächtig ändern. Was sind die nächsten Schritte?
Die eine Bestimmung ist, dass eine Verfassungsänderung von einer Zweidrittelmehrheit in beiden Parlamentskammern abgesegnet werden muss und danach von einer Volksmehrheit in einer Volksabstimmung. Und bei beiden Stufen, bei beiden Klippen ist nicht ganz klar, ob das wirklich geschafft werden kann.
Sie haben eine mögliche Volksabstimmung erwähnt. Haben Sie den Eindruck, die japanische Bevölkerung trägt Abes aggressiven Kurs mit?
Ganz sicher nicht die gesamte Bevölkerung. Was man sehen muss, es hat schon im Hinblick auf die Wahlen vom letzten Spätherbst, hat es eine sehr starke nationalistische, rechtsnationalistische Strömung gegeben, die natürlich diese Vorschläge von Abe wunderbar finden wird. Man muss aber sehen, dass im Gefolge der Fukushima-Katastrophe mit der AKW-Katastrophe, dass eben von der Seite auch eigentlich eine Volksbewegung am Wachsen ist, die gegen diesen Militarismus, die gegen die Atompolitik und die eben gegen diesen rechtsnationalistischen Trend ist. Und es ist wirklich sehr, sehr schwierig abzuschätzen, welche dieser Strömungen in einer Volksabstimmung nun wirklich stärker wäre.
Sagt unser Ostasien-Korrespondent Urs Morf. Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, um es in Zukunft besser zu machen, das ist eine der schönen Möglichkeiten der menschlichen Natur. Nur nicht immer fällt es gleich leicht. Einige tun sich sogar ausgesprochen schwer damit. Ab und zu ließ sich das auch in diesem Monat Januar beobachten. Ein Blick zurück in den Worten des Monats von Christoph Wüthrich.
Wer von Abzockerei redet, denkt unweigerlich an ihn. Daniel Vasella will nicht mehr Novartis-Präsident sein. Nicht, weil er etwas bereuen würde, auch nicht seine Millionengehälter und seine Boni.
Offensichtlich haben jene, die darüber entschieden haben, gefunden, das sei adäquat. Ich persönlich habe den Lohn, den ich bekommen habe, gerne genommen.
Freimütig liefert er Anschauungsmaterial für die Diskussion über die Abzockerinitiative, auch wenn es Thomas Minder an Argumenten nicht fehlt.
Der Unterschied zwischen dem indirekten Gegenvorschlag, den sehen Sie hier, löchrig wie ein Emmentaler Käse, und dem kompakten Initiativtext, stichfest wie die Bundesverfassung.
Zwar ist es Minder nicht gelungen, die SVP-Delegiertenversammlung auf seine Seite zu ziehen. Aber Christoph Blocher sah sich von einem ebenbürtigen Alpha-Tier herausgefordert.
Durchheben, nicht Lugler gewinnt. Er hat mich zitiert, aber das macht noch keinen Blocher, Kollege. Ja?
In London führte das Unterhaus die UBS-Alpha-Tiere vor, die im Amt waren, als die Schweizer Grossbank mithalf, den Libor-Zinssatz zu manipulieren. Ex-UBS-Chef Marcel Rohner stand da wie ein Schulbub.
If you ask me for my personal responsibility, I'd say I did the best I could.
Er habe alles getan, was er gekonnt habe. Der Chef der Untersuchungskommission spottete.
You're saying you just didn't know. Didn't notice, didn't want to follow up. Didn't even think to ask a question about a Wall Street Journal article.
Sie haben also einfach nichts gewusst von den betrügerischen Manipulationen des Libor-Zinssatzes. Nicht einmal das, was in den Zeitungen stand. Am Weltwirtschaftsforum in Davos erinnerte Angela Merkel diesen Monat an all die Lehren, die man eigentlich aus den Fehlern der Banken ziehen wollte.
Kurz nach der internationalen Finanzkrise im Jahre 2009 waren wir uns alle einig, dass jeder Finanzplatz, jeder Finanzmarktakteur und jedes Finanzmarktprodukt reguliert werden muss. Wir sind heute weit davon entfernt.
Alles vergessen, nichts gelernt. In London erklärte Premier Cameron seinem britischen Publikum, was die EU aus ihrer Krise lernen soll. Es brauche weniger EU und nicht mehr.
I am not a British isolationist, but I do want a better deal for Britain.
Großbritannien solle sich nicht isolieren, aber er wolle für sein Land vorteilhaftere EU-Verträge. Und Briten und Britinnen sollen darüber abstimmen können, ob der EU-Beitritt ein Fehler war. Und in Paris fragte sich wohl François Hollande, was sind die Lehren aus Afghanistan, Irak, Libyen? Er entschied, wir marschieren ein in Mali.
Les terroristes doivent savoir que la France sera toujours là lorsqu'il s'agit non pas de ses intérêts fondamentaux, mais des droits d'une population, celle du Mali, qui veut vivre libre et dans la démocratie.
Nicht weil es um die Interessen Frankreichs gehe, sondern weil Malis Bevölkerung Freiheit und Demokratie wolle. Das sollten sich die Terroristen für die Zukunft merken. Nichts zu lernen gibt es für die Zukunft, wenn man in der Vergangenheit keine Fehler sieht. Zum Beispiel Ueli Maurer gab sich trotzig in der Neujahrsansprache.
Wir werden auch in den nächsten Monaten von verschiedenen Seiten kritisiert werden. Nicht, weil wir etwas schlecht gemacht haben, sondern weil wir vieles besser gemacht haben.
Und Gérard Depardieu warf sich in die Arme eines Undemokraten, nahm von Präsident Putin einen russischen Pass entgegen, um zu Hause weniger Steuern zu zahlen.
Ceux qui disent du mal du président Poutine ne sont jamais sortis de chez eux et sont restés en arrière depuis très longtemps.
Wer schlecht über Putin rede, sei, kurz gefasst, etwas zurückgeblieben.
Mit den Worten des Monats Januar ist es eins geworden. Unser Afrika-Korrespondent war in Mali, wo Krieg herrscht und wo nicht alles ist, wie es scheint.
Es ist mir aufgefallen am Strassenrand, dass überall Männer hocken, vor Fernsehen, am Boden hocken, still hocken, ganz angespannt schauen. Und mit meinem Reflex habe ich gedacht, ja, eben, die haben Familie im Norden und verfolgen jetzt wahrscheinlich die Nachrichten, was da alles passiert.
Was die Männer geschaut haben, erfahren Sie im Tagesgespräch gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Thomas Fuchs.
Zwischen der Schweiz und der Europäischen Union sind Verhandlungen gescheitert für eine engere Zusammenarbeit bei der Zulassung und Überwachung von Medikamenten. Das hat der Direktor des Heilmittelinstituts Swissmedic bestätigt. Das Bundesgericht hat entschieden, Arbeitgeber dürfen an den Computern ihrer Angestellten keine Spionagesoftware installieren, auch nicht beim klaren Verdacht, dass zu privaten Zwecken gemailt und gesurft werde. Und in Japan will Ministerpräsident Shinzo Abe die Verfassung grundlegend ändern. Er will unter anderem jenen Artikel streichen, der Japan zu einer friedlichen und pazifistischen Rolle verpflichtet in der Weltpolitik.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.